Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herzer, guten Morgen. Justizstreit ohne Ende. Wie die polnische Regierungspartei PiS die EU-Kommission und die gesamte EU jetzt unter Druck setzen will. Ausländische Extremisten kämpfen in der Ukraine und zwar auf beiden Seiten, dass das gefährliche Folgen auch für Deutschland haben könnte. Dazu ein Gespräch mit dem Politologen Alexander Ritzmann. Außerdem, steht diese Art der Kommunikation für eine neue Offenheit, wie und in welcher Qualität die britischen Geheimdienste regelmäßig über den russischen Angriffskrieg informieren? An diesem Mittwoch sind das unsere Themen in Europa heute. Es ist die Aufgabe der EU-Kommission, auf die Einhaltung der Verträge zu achten. Große Teile der polnischen Justizreform waren damit nicht zu vereinbaren, weil sie die Unabhängigkeit der polnischen Justiz bedroht hätte. Die Regierung in Warschau hat sich hier bewegt, aber aus Sicht der Kommission noch nicht weit genug. Jetzt drohen Vertreter der polnischen Regierungspartei PiS aufs Ganze zu gehen, mit dem polnischen Vetorecht wichtige Entscheidungen zu verhindern und die EU-Kommission ins Visier zu nehmen. Das könnte, wenn es tatsächlich so weit kommt, die EU lähmen. Unser Korrespondent Peter Kapern über diese polnischen Drohungen und die Hintergründe.
Nirgendwo in Europa muss man die Worte eines Parteigeneralsekretärs auf die Goldwaage legen. Schließlich gehört das grobe Holzen ja zur Jobdescription. Aber was Krzysztof Sobolewski da macht, ist dann doch bemerkenswert. Der Mann ist der Generalsekretär der in Polen regierenden rechtsnationalen PiS-Partei. Und wenn er über die EU-Kommission redet, sprudelt aus ihm eine reine Kriegsrhetorik hervor. Man könne schon sagen, so Sobolewski in einem Rundfunkinterview, dass die Kommission versucht habe, Polen an die Wand zu drücken und deshalb bleibe Polen nichts anderes übrig, als alle Kanonen zu zücken, die man im Arsenal habe und mit Sperrfeuer zu antworten. Dass in Warschau die Nerven blank liegen, das liegt am nicht enden wollenden Streit um die polnische Justizreform, mit der die polnische Regierung de facto die Rechtsstaatlichkeit abgeschafft hat. Und daran, dass Polen, wie viele Experten vermuten, dringend Geld braucht. Die Aufnahme von Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine zehrt an der Staatskasse. 35 Milliarden könnte das Land aus Brüssel erhalten, aus dem Wiederaufbaufonds. Doch die EU-Kommission knüpft die Auszahlung der Gelder an eine Rückabwicklung von Teilen der Justizreform. Monatelang wurde zwischen Brüssel und Warschau verhandelt. Die polnische Regierung willigte sogar ein, die umstrittene Disziplinarkammer, die jeden Richter des Landes an die politische Leine der Regierung nehmen kann, per Gesetz abzuschaffen. Doch was an deren Stelle kommen soll, das genügt den Forderungen der EU-Kommission an eine unabhängige Justiz noch nicht. Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Polen muss seine Verpflichtung, das Disziplinarsystem zu reformieren, einhalten. Das jetzt verabschiedete Gesetz ist ein wichtiger Schritt, aber unserer ersten Einschätzung nach verhindert es nicht, dass Richter doch wieder Opfer von Disziplinarmaßnahmen werden können. Und an dieser Stelle scheinen sich die Gespräche zwischen Warschau und Brüssel festgefressen zu haben. Jarosław Kaczynski, der starke Mann der PiS-Partei, scheint jedenfalls gewillt, im Verhältnis zur EU-Kommission verbrannte Erde zu riskieren. In einem Interview sagte er, Polen habe die mit der EU-Kommission getroffenen Vereinbarungen eingehalten, die Kommission habe sie aber gebrochen. Und dann nimmt er die Kommissionspräsidentin persönlich ins Visier. Ursula von der Leyen sei unter Druck gesetzt, ihr sei mit Entlassung gedroht worden, behauptete Kaczynski ohne jeden Beleg. Das Ziel sei es, Polen zu brechen und in die vollständige Unterwerfung unter Deutschland zu zwingen. Auf diese Behauptung angesprochen, gibt sich die Kommissionssprecherin schmallippig. Das seien doch nur Presseberichte und wie üblich werde man die nicht kommentieren. Also keine Antwort. Dabei scheinen der EU ungemütliche Zeiten bevorzustehen. Denn Kaczynski und sein Generalsekretär drohen mit, Zitat, Notfallmaßnahmen. Das Vetorecht gelte in der EU für eher unwichtige, aber auch für wichtige Themen, so Sobolewski. Und wir werden diese Taktik jetzt Zahn um Zahn anwenden. Die polnische Regierung will also Beschlüsse der EU per Veto künftig blockieren. In der Steuerpolitik tut sie das bereits. Sobolewski und Kaczynski malen aber noch ein anderes Szenario aus. Sie wollen eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten organisieren um Ursula von der Leyen aus dem Amt zu kegeln oder ihre Wiederwahl zu verhindern. Die Parlamentswahl in Italien, wo die Postfaschisten in Umfragen vorn liegen, werde der polnischen Regierung einen weiteren Verbündeten verschaffen, sagt Sobolewski. Und damit weist der Peace-General auf einen dunklen Fleck in von der Leyens politischer Biografie hin, der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund.
Ursula von der Leyen hat 2019 einen schmutzigen Deal mit den Rechtspopulisten, Nationalisten aus Ungarn und Polen gemacht und sich von denen zur EU-Kommissionspräsidentin wählen lassen. Und das holt sie jetzt ein.
Das Europaparlament jedenfalls, so Freund, werde darauf achten, dass die Kommissionspräsidentin keinen faulen Kompromiss mit Polen eingehe, nur um ihre Wiederwahl zu sichern.
Peter Kapern aus Brüssel über den Streit zwischen Warschau und der EU-Kommission. In der Geschichte der europäischen Gemeinschaften und der Union hat es durchaus erfolgreiche Versuche von Mitgliedstaaten gegeben, die Entscheidungsmechanismen völlig zu blockieren. So konnte Frankreich in den 1960er Jahren mit der Politik des leeren Stuhls seine Interessen in der Agrarpolitik durchsetzen. Es hatte über Wochen keine Vertreter zu Abstimmungen, die konnten dann deshalb einfach nicht stattfinden. Vor etwa 5 Monaten, in den Tagen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, war davon oft die Rede. Unter den ausländischen Kämpfern, die in den Krieg zogen, um auf der einen oder der anderen Seite zu kämpfen, waren auch Extremisten, darunter deutsche Rechtsextremisten. 2 Zahlen tauchten schnell auf. Angeblich soll es sich um 20.000 ausländische Freiwillige handeln, die sich bei ukrainischen Stellen meldeten, aus allen möglichen Gründen, die allerwenigsten davon Extremisten. Die Zahl der erfassten deutschen Rechtsextremisten soll wiederum im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Was ist aus ihnen geworden? Der Politologe Alexander Ritzmann ist Berater des CEP, des Counter-Extremism Project, einer internationalen Organisation, die mit Spenden und Regierungsgeldern finanziert wird und die in diesem Bereich arbeitet und recherchiert. Mit Alexander Ritzmann bin ich nun in Berlin verbunden. Guten Morgen, Herr Ritzmann.
Guten Morgen, Herr Herter.
Herr Ritzmann, lassen Sie unser Gespräch sozusagen mit einer produktiven Enttäuschung beginnen, denn neue und vor allem verlässliche Zahlen zu ausländischen Extremisten in diesem Krieg gibt es aus Ihrer Sicht nicht. Warum?
Na, generell ist bei Kriegen ja die sogenannte Wahrheit das erste Opfer, also dieser Nebel des Krieges. Es ist häufig auch im Interesse aller Beteiligter, die Fakten nicht auf den Tisch zu legen, weil ja alle irgendeine Strategie verfolgen in der Kommunikation, in der Propaganda, in der Motivation der Bevölkerung. Man muss wirklich sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Weder wie viele Deutsche oder Europäer bei dieser internationalen Legion in der Ukraine kämpfen, unabhängig jetzt vom politischen Hintergrund, noch weiß man genau, wie viele deutsche oder europäische Rechtsextreme dort aktiv sind, auf russischer Seite oder auf ukrainischer.
Lässt sich denn nachvollziehen, ob sich weitere Rechtsextremisten nach Osten aufgemacht haben seit Beginn des Krieges oder ob es welche gibt, die zum Beispiel nach Deutschland zurückgekommen sind?
Da erteilt die Bundesregierung regelmäßig Auskunft über ihre Erkenntnisse basierend auf kleinen Anfragen im Bundestag. Und da gibt es die Information, dass ein Teil der Ausgereisten, also die Zahl variiert zwischen 30 und 50 Rechtsextremen aus Deutschland, die sollen ausgereist sein in die Ukraine, um auf beiden Seiten zu kämpfen. Einige davon sind tatsächlich wohl auch im Kampfverbänden angekommen. Die Zahl in der letzten Anfrage, die ich kenne, ist 8. Und natürlich sind auch einige schon wieder zurückgekommen. Man muss aber hier dazu sagen, dass natürlich die Bundesregierung mit den beschränkten Mitteln Verfassungsschutz, Polizei und Ähnlichem kein Gesamtbild erstellen kann. Wir haben ja laut Verfassungsschutz 13.900 gewaltorientierte Extremisten in Deutschland, Rechtsextremisten. Und die Zahl, dass davon nur 30 bis 50 sich diesem Konflikt in irgendeiner Form angeschlossen haben, ist zumindest kritisch zu sehen.
Diese Entwicklung ist nicht so neu, wie viele glauben. Schon 2014, 2015 interessierten sich Deutsche für die Kämpfe im Donbass. Einige sollen auch rübergezogen sein. Inzwischen, das hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, soll es eine Verurteilung in dieser Sache auch gegeben haben.
Ja, also es wurde ein deutscher Staatsbürger verurteilt, der auf Seite der Separatisten, also pro-russischer Seite, gekämpft hat. Und es ist auch klar, dass aus Deutschland andere Personen da involviert waren in der ersten Phase des Konfliktes. Aber wie gesagt, es gibt da einfach wenig Zahlen. Es hat auch kaum jemand Interesse, das sozusagen aufzuklären. Und deswegen müssen wir ein bisschen spekulieren. Aber was wir natürlich machen können, ist zu investieren in die Aufklärung. Also hier mit den Personen, mit den Netzwerken, Gruppierungen zu sprechen, die eh unter Beobachtung sind, die sozusagen klar darauf hinzuweisen, dass der Anschluss, sich anzuschließen in die Kampfhandlung, eine mögliche Straftat darstellt, möglicherweise Pässe einzuziehen, wenn das möglich ist und so weiter.
In Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich auch mit der Rückkehr von Kämpfern in Ihre Heimatländer und welche Gefahren damit verbunden sind. Was könnten denn mögliche bedenkliche Folgen sein, wenn Leute mit Kampferfahrung aus solchen Gebieten zurückkommen?
Viele werden traumatisiert sein in irgendeiner Form. Es gibt ein ganz interessantes Phänomen, dass professionelle Soldaten, die jetzt für private Unternehmen gearbeitet haben im Irak und anderswo, dringend abgeraten haben, in die Ukraine zu gehen. Also Nicht-Soldaten, Freiwillige, zu glauben, dass man da einfach hingehen kann und ein Abenteuer erleben kann und vielleicht eine gute Tat vollbringen kann. Niemand kommt so aus dem Krieg zurück, wie er reingekommen ist. Und das beginnt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Gewalt in der Familie natürlich. Ja, also häusliche Gewalt explodiert normalerweise nach Kampfeinsätzen von Beteiligten. Da gibt es gute Zahlen aus den USA. Und natürlich will man nicht Rechtsextreme, die an schweren Waffen ausgebildet sind, die militärische Taktik gelernt haben, die vielleicht sogar militärische Einsätze durchgeführt haben, dass die dann zurückkommen. Und deswegen ist das gar nicht so sehr ein Problem der Zahlen. Es ist kein quantitatives Problem, sondern es geht darum, dass auch eine kleine Anzahl kompetenter Soldaten, die möglicherweise auch traumatisiert sind mit rechtsextremer Einstellung, natürlich die Sicherheit Deutschlands massiv gefährden können.
Haben deutsche Sicherheitsbehörden diese Gefahr ausreichend im Blick, mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Ritzmann?
Also ausreichend weiß ich nicht. Natürlich ist das im Blick und es ist auch Teil unserer Arbeit, konstant darauf hinzuweisen und neue Erkenntnisse zu teilen. Aber das muss noch mehr zur Priorität werden.
Der Politologe Alexander Ritzmann war das, Berater des CEP in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Wir informieren Sie täglich über den Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. In Berichten, auch in den Deutschlandfunk-Nachrichten, taucht dabei oft eine Quelle auf, die früher keine Quelle war. Es geht um die britischen Geheimdienste. Journalisten mit guten Kontakten konnten sich dort wohl immer schon die eine oder andere Information besorgen. Jetzt aber genügt es, den täglichen Twitter-Meldungen des britischen Verteidigungsministeriums zu folgen. Lohnt sich das aber wirklich? Mareike Aden mit ihren Informationen dazu aus London.
We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.
Am 17. Februar, 7 Tage bevor Russland die gesamte Ukraine angriff, veröffentlichte das britische Verteidigungsministerium unter anderem auf Twitter ein Video mit Bewegungen russischer Truppen. Eine Antwort auf die falschen Behauptungen des Kreml, dass man die Truppen von der ukrainischen Grenze abziehe. In dem Video fällt immer wieder das Wort Intelligence. Geheimdienstinformationen. Seit Wochen hatten die britischen und US-Geheimdienste da schon Informationen öffentlich geteilt, als Warnung und Gegengewicht zur russischen Propaganda. Keir Giles forscht bei der Londoner Denkfabrik Chatham House zu Sicherheitsfragen, die Russland betreffen. Der Kreml wird sich zweifellos genauso gewundert haben wie die ganze Welt, dass die USA und das Vereinigte Königreich diese sehr, sehr geheimen Informationen geteilt haben. Doch es ging ja auch darum, andere europäische Länder zu überzeugen, dass ein großer Krieg bevorstand. Und auf dem Twitter-Kanal des britischen Verteidigungsministeriums begannen auch die sogenannten Intelligence-Updates. Karten zeigen Vormarsch und Aktivität russischer Truppen, dazu im Stil von Präsentationsfolien, Informationen und Einschätzungen. Oben links als Quellenvermerk Defense Intelligence, Großbritanniens Militärgeheimdienst. Doch geheime Informationen werden in den Twitter-Updates keine mehr preisgegeben, sagt der Sicherheitsexperte Jeffrey Michaels, der früher im US-Regierungsapparat tätig war und die Twitter-Updates seit Beginn des Krieges intensiv verfolgt. Sie hatten einige Updates bereits vor dem Krieg veröffentlicht, wohl zum Unterstützen der Regierungslinie und um zu zeigen, dass man genau verfolgt, was Russland vorbereitet. Ich nehme an, die Updates entstehen aus den Morgenbriefings, die die Offiziellen bekommen, und dann entfernt jemand die geheimen Informationen und veröffentlicht den Rest. Im Intelligence Update vom 24. Februar, dem ersten Kriegstag, stand zum Beispiel als einer von mehreren Punkten:
Russische Truppen haben sehr wahrscheinlich das Atomkraftwerk von Tschernobyl eingenommen.
Und am 26. Februar:
Russische Kräfte haben ihren Vormarsch auf Kiew fortgesetzt, mit dem Großteil der Truppen nun 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.
Beide Folien haben mehr als 15.000 Likes, wurden mehrere tausend Mal retweetet. Mittlerweile gibt es meist nur noch ein Update und eine Karte täglich, aber sie bekommen immer noch die meisten Reaktionen auf dem Twitter-Kanal des britischen Verteidigungsministeriums, der knapp 650.000 Follower hat. Doch der Sicherheitsexperte Michaels sieht die Updates kritisch. Es ist ziemlich schockierend, wie viel Aufmerksamkeit die Tweets bekommen, denn ich finde sie nicht mal wirklich gut. Wenn man sieht, was einige Russland- und Militärexperten auf Twitter veröffentlichen, dann sind die offiziellen Updates des Verteidigungsministeriums eine Enttäuschung. Zumal, so Michaels, er immer wieder Fehler bei der Formatierung und Tippfehler in den Updates beobachte. Doch auch er muss feststellen, für den britischen Geheimdienst, gerade für den Militärgeheimdienst, sind sie ein Erfolg. Mit der Zeit haben die Offiziellen gemerkt, dass das ein richtiges Medienevent geworden ist, dass sie zitiert werden. Auch wenn Öffentlichkeit und mehr Offenheit vielleicht gar nicht das Hauptziel waren am Anfang. Und die Aufmerksamkeit, die im Namen des Militärgeheimdienstes abgesetzten Tweets bekommen, hängt wohl auch damit zusammen, dass sie zu den wenigen offiziellen Quellen gehören, die regelmäßig in sozialen Netzwerken den Kriegsverlauf kommentieren und damit auch signalisieren, welche Einschätzungen und Informationen sie für seriös halten. Für den Sicherheitsexperten Keir Giles sind die Intelligence-Updates zwar ein Zeichen dafür, dass die britischen Geheimdienste die Öffentlichkeit vermehrt im Blick haben, aber man dürfe sie nicht überbewerten. Es gibt einen Wandel bei den britischen Geheimdiensten, dass man sich zugänglicher gibt. Aber seit Beginn des Krieges sehen wir keine Veröffentlichung von geheimen Informationen mehr. Das scheint erst einmal vorbei. Der Ansatz, dass alle Zweige des britischen Sicherheits- und Geheimdienstes jetzt vermehrt auf Dialog setzen, scheint aber weiterhin zu gelten. Und da derzeit kein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine abzusehen ist, werden wohl auch die Twitter-Happen des Geheimdienstes erst einmal weitergehen.
Das war Mareike Aden über Informationen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die von britischen Geheimdiensten stammen. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.